gibt ja also Menschen, die so gar nicht wissen, was ADHS ist. Wie würden Sie das so einem Laien, sage ich mal, so ganz kurz umgangssprachlich erklären?
Ich finde, am besten kann man es erklären, wenn man einfach die Abkürzung auflöst. ADHS heißt ja Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom und da steckt eigentlich alles drin. Das ist eine Erkrankung, wo man eben massive Probleme hat mit Konzentration und Aufmerksamkeit und manche eben zusätzlich noch so mit Hyperaktivität und Impulsivität, also so, dass man sich so schlecht selbst steuern kann. Das ist eigentlich so der Kern.
Und dieses Zappel-Philipp, das muss gar nicht unbedingt sein, ne? Das haben ja die meisten so automatisch im Kopf.
Ja, genau, wissen Sie, ich komme ja selbst aus Frankfurt und daher kommt ja der Zappel-Philipp und der Strobel-Peter und ich glaube, auch als ich Medizin studiert habe, hat man noch gedacht, das ist wirklich eine Krankheit nur von Kindern und auch nur von Jungs, weil alle diesen Zappel-Philipp im Kopf haben. Und das stimmt aber gar nicht. Zum Beispiel ist auch im Struwwelpeter die Pauline mit dem Feuerzeug. Das ist ein Mädchen mit ADHS. Also das gibt's bei Mädchen und Jungs, bei Männern und Frauen.
Und die Pauline, weil die so unüberlegt handelt?
Genau, weil die so unüberlegt handelt und weil sie neugierig ist, weil sie was ausprobiert. Also ADHS, das ist ein gutes Stichwort, was sie mir liefert, ist ja auch keine klassische psychische Krankheit, sondern das ist, und das finde ich sehr schön, die Selbsthilfe, die lösen ADHS ganz anders auf, nämlich anders, doch höchst sympathisch. Das bringt es für mich auf den Punkt.
Das finde ich aber süß. Es ist ja vielleicht gar nicht so negativ immer, wie es, ne, wie es auf den ersten Blick klingt. Das kommt ja so ein bisschen raus.
Absolut. Also ich mag auch meine ADHSler, weil die einfach wahnsinnig kreativ sind, weil die emotional sind, gerade weil sie manchmal so unüberlegt sind und nicht so kühl und distanziert. Die sind echt tatsächlich gerade bei Medienschaffenden finden wir sehr viele, weil die einfach tolle Ideen haben, weil die out of the box denken. Wir haben viele Selbstständige, die ADHS haben. Und das ist auch was, wissen Sie, ich höre immer wieder, ach ja, kein Wunder, dass du beliebter Arzt bist. Du bist ja sozusagen Dealer im weißen Kittel, ja? Du gibst ja Drogen aus und du stellst die Leute ruhig. Das ist totaler Quatsch. Die meisten Erwachsenen, die zu mir kommen, haben einen riesen Respekt vor den Medikamenten und wollen das vielleicht auch gar nicht, weil klar, die wollen sich vielleicht besser konzentrieren können, die wollen ihre Impulse besser steuern können, aber die haben ganz dolle Angst, ihre Persönlichkeit zu verlieren. Und deswegen muss man das auch, die Medikamente, da kommen wir ja gleich noch drauf, was man therapeutisch machen kann, in ganz enger Abstimmung mit den Patienten einnehmen und hochdosieren, dass sozusagen Konzentration und Aufmerksamkeit wird besser, ohne dass sie dieses Tolle, dieses Bunte, dieses Kreative, dass sie das verlieren.
Wer sich mit ADHS beschäftigt, der merkt ja, dass es gerade oder wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger fast schon boomt auf Instagram und TikTok und Heidi Klum hat sich jetzt geoutet und hin und her. Wie sehen Sie das? Sagen Sie, das kann dazu beitragen, diese Krankheit zu enttabuisieren? Oder befürchten Sie, dass es eher dazu beiträgt, dass die Leute genervt sind und sagen, ja, ist ja klar, das hat er jetzt hier.
Ja, ich sehe tatsächlich beides. Wenn ich mal zurückdenke, 2005, als ich in Boppard anfing, mich um dieses Thema zu kümmern, da war ich echt der einsame Rufer in der Wüste. Als ich gesagt habe, das gibt's bei Erwachsenen, da haben also alle gedacht, oh Gott, der Rudolf. Und als ich dann noch gesagt habe, das gibt's auch bei Frauen, bei erwachsenen Frauen, da haben endgültig alle gesagt, jetzt ist er abgedreht. Und insofern bin ich sehr, sehr froh über diese mediale Aufmerksamkeit. Aber viele Betroffene haben nämlich jahrelang gedacht, na ja, ich bin einfach chaotisch, ich bin faul, ich bin dumm, ich bin undiszipliniert und machen sich so total selbst fertig. Und durch die öffentliche Diskussion über dieses Thema erkennen manche erstmals, dass ihre Schwierigkeiten eben einen Namen haben und vor allen Dingen, noch viel wichtiger, dass sie behandelbar sind. Gleichzeitig müssen wir wirklich aufpassen, Sie haben es in Ihrer Moderation eben angesprochen, dass ADHS eben nicht als Modetrend missverstanden wird. ADHS ist eine ernstzunehmende neurologische Erkrankung und eben keine Lifestyle-Diagnose.
Und wenn ich jetzt das Gefühl habe als erwachsener Mensch, ne, weil ich vielleicht Content auch mitgekriegt habe auf Social Media, das könnte bei mir auch der Fall sein. Wo sagen Sie, das ist wirklich ein ernstzunehmender Hinweis, wo jemand nicht aus Modeerscheinung heraus handelt?
Ja, Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage, das genau herauszukriegen. Natürlich ist jeder Mensch mal unkonzentriert oder vergesslich. Wenn ich einen langweiligen Vortrag höre, dann schweifen meine Gedanken ab. Oder wenn ich die Steuererklärung machen muss, die schiebe ich auch vor mir her. Aber bei ADHS bestehen eben diese Schwierigkeiten tatsächlich meist seit der Kindheit, treten in ganz verschiedenen Lebensbereichen auf und führen zu echten, handfesten Problemen im Alltag. Zum Beispiel im Beruf, in Beziehungen oder bei der Organisation des täglichen Lebens. Entscheidend ist eben nicht eine Sammlung von Symptomen, wo man Häkchen dran macht, sondern der Leidensdruck und die Auswirkungen auf die Teilhabe. Das ist auch in der neuen Leitlinie, die es seit letzter Woche gibt. Tatsächlich steht es explizit drin. Bitte keine Symptome zählen, sondern Teilhabeprobleme.
Können Sie da nochmal Beispiele an Teilhabeprobleme, was man darunter versteht?
Ja, Teilhabe, also einmal im Beruf. Ich habe ja lange Jahre eine psychosomatische Reha-Klinik geleitet. Das heißt, Erwerbsleben war für mich wichtig. Und ich erinnere mich an einen Patienten, der war gelernter Krankenpfleger, examinierter Krankenpfleger. Und zum Höhepunkt seiner beruflichen Karriere war er Pflegedirektor. Und dann hat so mit 45 da haben verschiedene Kompensationsstrategien versagt und dann hat er immer mehr Fehler gemacht, war immer unkonzentrierter und hat den Job tatsächlich verloren. Und ein ADHSler zu Hause, arbeitslos auf der Couch, der dreht durch. Das heißt, der hat verzweifelt eine Arbeit gesucht, war dann in einer anderen Klinik als Stationsleitung tätig, hat wieder viele Fehler gemacht beim Medikamentenrichten, bei der Dokumentation und hat diese Stelle verloren. Und hat dann, weil er wieder verzweifelt war, weil er nicht nachgedacht hat, weil er sofort eine andere Stelle wieder gesucht hat, als Pflegehelfer angefangen. Und selbst da ist er einfach gescheitert durch die Fehlerhäufigkeit, durch die Impulsivität. Er hat dann auch mal einen Kollegen angeschrien, war sehr dünnhäutig und hat dann die Stelle auch verloren und hat dann auch einen Suizidversuch begangen und kam über die Psychiatrie in die psychosomatische Reha. Und wir haben überhaupt erst rausgekriegt, dass dieses berufliche Scheitern, das meine ich mit Teilhabe, dass da ein ADHS dahinter lag.
Kann auch wahrscheinlich soziale Teilhabe sein.
Das ist sogar ein diagnostisch wegweisender Hinweis. Also man kann nicht nur ein Berufs-ADHS haben oder nur zu Hause ADHS, weil man keine Lust hat, die Spülmaschine auszuräumen und den Müll runterbringen, sondern man hat eben in beides seine Schwierigkeiten. Und ich habe zum Beispiel jetzt einen Mann, der ist Anfang 50 und der hat sehr, sehr viele Beziehungen hinter sich. Der lernt, das ist ein sehr charmanter Mensch, ein sehr eloquenter Mensch, der lernt sehr leicht neue Partnerinnen kennen. Und nach 1-2 Jahren werden die ihm langweilig. Und dann hat er eben immer die Beziehung beendet, bis er dann mal gemerkt hat, was eigentlich in seinem Leben schiefläuft, was er vermisst, eben an dauerhafter Beziehung, hat dann die nächste Frau, die er sozusagen getroffen hat, die hat er gleich geheiratet und mit der Kinder gekriegt. Das ist natürlich total schief gegangen, weil das auch völlig spontan und unüberlegt war. Und er ist jetzt auch völlig verzweifelt. Und auch beruflich, der ist Unternehmer, ich hatte ja gesagt, viele ADHSler sind selbstständig, da hat er eben auch immer mehr Schwierigkeiten, weil als Unternehmer muss ich natürlich schon kreativ sein, ich muss aber auch meine Steuererklärung machen, ich muss meine Personaleinsatzplanung machen, ich muss meine Steuervoranmeldung machen und. Und der ist jetzt in beiden total abgestürzt, also beruflich und privat. Und das ist genau das, was die Patienten auch mit Leidensdruck zu uns führt. Mhm. Und das ist auch das, wenn ich das noch sagen darf, was sie von Heidi Klum und den ganzen Promis unterscheidet. Weil auf der einen Seite ist es toll, wenn Promis sich outen. Ne? Auf der anderen Seite ist es eine Katastrophe für meine Patienten, die sagen, ach, mit ADS kann ich sogar Fernsehstar werden und ich schaff's nicht mal, was weiß ich, bei Aldi an der Kasse. Da bin ich ja der totale Versager. Also das ist sehr zweischneidig.
Wenn ich das richtig gelesen habe, kann ja eine Folge von ADHS, gerade auch bei Erwachsenen, eine Depression sein.
Tatsächlich ist es so, 80% aller unbehandelten Erwachsenen mit ADHS haben mindestens noch eine weitere F-Diagnose, in aller Regel eine Depression oder eine Angststörung. Und 60% sogar zwei und mehr. Also zum Beispiel Angst und Depression oder Depression und Substanzmissbrauch, also Alkohol zum Beispiel. Und da muss ich schon sehr, sehr genau hingucken. Ich versuche immer rauszukriegen, so nach dem Motto, was war zuerst die Henne oder das Ei? Also häufiges berufliches und oder privates Scheitern und dann hat sich die Depression entwickelt. Das ist so ein Pfad, den ich gehe. Der andere ist, ich frage, ja, ist denn Ihre Depression schon mal behandelt worden? Weil viele meiner ADHSler sind ja schon in Behandlung. Und wenn die gut medikamentös gegen eine Depression behandelt werden, gut psychotherapeutisch gegen eine Depression, dann scheitert das. Und das ist das Schwierige und gerade Frauen übrigens, da gibt es so einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, verarbeiten das ganz anders. Frauen geben sich dann oft, wenn die Therapie nicht funktioniert, selber die Schuld und sagen, ich hätte nur besser mitarbeiten müssen und der Therapeut ist doch gut und wenn es jetzt immer noch nicht besser wird, dann bin ich's. Und deswegen ist es so wichtig und ich bin Ihnen so dankbar, dass ich heute hier sein darf und darüber sprechen darf, weil mir diese Menschen so ans Herz gehen. Die tun mir wahnsinnig leid, gerade eben die Frauen, die da ganz oft hinten runterfallen. Und wenn die dann die Diagnose kriegen, das ist so eine Erleichterung.
Jetzt sind wir schon beim Thema Frauen. Mhm. Ne? Das ist ja nochmal in dem Komplex, ein eigener Komplex. Sie haben es gerade schon angesprochen. Woran liegt es? Liegt es schon in der Kindheit verwurzelt?
Das ist eine ganz spannende Frage. Und ich glaube, das liegt ganz viel an der Art, wie wir in Deutschland noch unsere Kinder erziehen. Und ich glaube, selbst bei Akademikern, die sich da viele Gedanken machen, werden Mädchen und Jungs eben immer noch anders erzogen. Und wenn ein Junge, also eine Patientin hat mir das mal gesagt, da hatte der Bruder, hat auch ADHS und sie uns auch sehr früh entdeckt, bei ihr eben viel, viel später als erwachsene Frau. Und sie hat gesagt, wissen Sie, Dr. Rudolf, wenn mein Bruder mit einer kaputten Jeans nach Hause kam, wenn der sich geprügelt hat, dann war mein Vater richtig stolz. Boah, richtiger Kerl, richtiger Junge, du wirst ein toller Mann. Wenn ich mein Röckchen zerrissen hatte oder ein Loch in der Strumpfhose hatte, wurde ich ganz doll ausgeschimpft. Also das heißt, sie sagte mir mal, wissen Sie, mein ADHS wurde nicht therapiert, mein ADHS wurde diszipliniert. Und das trifft es. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht so viele Schmähmails von Männern, aber ich finde, Frauen sind das starke Geschlecht. Wissen Sie, seitdem es nicht mehr drauf ankommt, sozusagen viele Muckis zu haben, sondern auf dem es ankommt, wirklich die Intelligenz und vor allen Dingen die emotionale Intelligenz. Da sind Frauen ganz eindeutig das starke Geschlecht. Und die kompensieren viel mehr, die sind viel härter zu sich, die sind viel tougher, die sagen, ich muss das doch hinkriegen. Ja, die anderen kriegen das doch auch hin mit zwei Kindern, alleinerziehend und was weiß ich noch, im Job vielleicht. Warum kriege ich das nicht hin? Und die kommen gar nicht auf die Idee zu sagen, hey, das könnte vielleicht sein, dass ich eine Erkrankung habe und vielleicht kann ich mir auch Hilfe holen. Also statistisch gesehen werden Frauen viel später diagnostiziert und selbst wenn sie diagnostiziert sind, viel später therapiert.
Kriegen Frauen dann platt gesagt eher so eine Erschöpfung, eine Depression?
Ja, wissen Sie, ich lerne ganz viel zu dem Thema gar nicht aus Büchern, sondern ich lerne ganz viel, wenn ich meinen Patientinnen zuhöre. Und wenn man das macht, dann kriegt man einen riesigen Wissensschatz. Und eine Patientin sagte mir mal, wissen Sie, Dr. Rudolf, Frauen implodieren, Männer explodieren. Die Männer, die lassen das raus, dann, wenn die beruflich gescheitert sind, war halt der Chef doof, die Kollegen doof, alles drumherum doof. Und Frauen sagen, scheiße, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen sollen? Und beziehen das viel mehr auf sich. Und es ist genau wie Sie sagen, Frauen kommen eher mit einer Angststörung oder mit einer depressiven Erschöpfung, mit einem Burnout, tatsächlich auch mit Alkohol- und oder Tablettenabhängigkeit, mit so chronischen Schmerzen, so Fibromyalgie. Also das ist ein Riesenthema.
Würden Sie dann raten, wenn ich jetzt wegen der Depression mich behandeln oder diagnostizieren lasse, dass man das ADHS auch immer mitdiagnostiziert?
Das ist so ein bisschen, wissen Sie, ich habe mal den Spruch geprägt in einer Fernsehsendung, wo ich da gefragt wurde, das ist wie Diabetes im Gehirn. Das ist ja eine Stoffwechselstörung im Gehirn, also eine Botenstoffwechselstörung im Gehirn. Und ich bringe da immer als Vergleich, stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion und Sie kriegen 3 Jahre ein Mittel gegen Bluthochdruck und wundern sich, dass die Schilddrüse nicht anders funktioniert. Das kann ja gar nicht funktionieren, weil es einfach ein völlig falsches Medikament ist. Und ich finde es halt einfach wichtig, dass dann spätestens dann, dass nicht jeder sofort die ADHS erkennt, ist geschenkt. Natürlich sieht man nur, was man weiß. Aber spätestens, wenn ich doch eine Lege Artis Behandlung mache, zum Beispiel einer Depression, und dann merke, es funktioniert nicht, dann muss ich doch als Arzt oder Psychologe, Psychotherapeuten mal gucken, okay, vielleicht ist es eben doch was anderes. Und wissen Sie, ich bin wirklich von der Nordsee bis Berchtesgaden, von Köln bis Berlin unterwegs und schule ärztliche und psychologische Kolleginnen, weil die alle so einen heiden Respekt davor haben. Und das führt dazu, dass wir zu wenig Spezialambulanzen haben. Bei mir zum Beispiel, ich mache seit 2 Jahren gar keine Warteliste mehr, weil das macht einfach gar keinen Sinn. Ich bin da völlig überlaufen. Aber im Prinzip muss das jeder ärztliche und psychologische Psychotherapeut zumindest mal differenzialdiagnostisch im Blick haben.
Also wäre das so ein Wunsch von Ihnen oder vielleicht sogar eine Forderung in Anführungszeichen, dass noch mehr Ihrer Kollegen, Kolleginnen sich an das Thema rantrauen?
Ganz genau. Ich habe mir es lange gewünscht, mittlerweile fordere ich es, weil ich habe echt ein bisschen nach 20 Jahren die Nerven verloren und die Geduld verloren. Ich finde, das muss tatsächlich jeder und jede können, die sich mit dem Fach grundsätzlich auskennt.
Jetzt gibt es ja aber auch Leute, die sagen, früher gab es das doch auch nicht und so. Das hat was mit den Medien zu tun. Aber es muss es ja früher auch schon gegeben haben. Und es ist ja vererbbar. Das heißt, irgendwo in grauer Vorzeit muss es ja mal angefangen haben. Es ist ja wahrscheinlich weit verbreiteter, als wir alle uns vorstellen können, oder?
Also ja, also das ist eine tolle Frage, die Sie da stellen, weil das ist auch was ich immer wieder höre. Das ist so ein Mythos. Das ist ja nur eine Erfindung der Pharmaindustrie oder wenn man nur die Kinder ruhig stellen oder was ich da immer alles hören muss und es wirklich kaum noch anhören kann. Nein, das ist, ich komme da nochmal zum Anfang zurück. Das ist ja auch eine besondere Art zu sein. Gucken Sie mal, das hat einen genetischen Ausdruck von 80%. Also 80% von diesem ganzen ADHS-Thema wird vererbt. Und wenn etwas in der Menschheitsgeschichte einen so hohen Vererbungsmodus hat, dann muss es ja was Positives sein, sonst wird es sich herausmändeln. Und das waren früher die klassischen Stammesfürsten, die Führer, die Dorfältesten, die keine Angst hatten, die damals eben auch out of the box gedacht haben. Ja, die gedacht haben, okay, wenn hier in unserem Tal ist jetzt alles abgegrast und es gibt auch keine wilden Tiere mehr, die wir erlegen können, dann waren das die, die gesagt haben, wir gehen jetzt durch den Urwald ins Nachbartal, wo alle anderen gesagt haben, nein, da habe ich Angst und was kann da passieren? Das war denen einfach egal. Und dann sind die durch den Urwald und dann hatten die so eine 360-Grad-Wahrnehmung. Die haben da die Schlange gesehen, da den Tiger, da den Skorpion. Das war halt super, aber wenn ich heute 8 Stunden in der Schule sitzen muss und dann der Schmetterling vorm Fenster mich ablenkt, ist es halt blöd. Dann ist es eben kein genetischer Vorteil mehr. Das heißt, wir haben heute Lebensumstände, die häufiger diese besondere Art zu sein negativ auffallen lassen. Aber ADHS gibt es heute genauso viel wie vor 100 oder wie vor 200 Jahren. Viele meiner Patientinnen und Patienten, viele ADHSler, die landen ganz oft beim Rettungsdienst, Feuerwehr, technisches Hilfswerk und so weiter, Katastrophenschutz. Wissen Sie, die Ahrtal-Katastrophe, das weiß ja jeder von uns, das war eine Katastrophe biblischen Ausmaßes, wo keiner, THW, Feuerwehr, Rettungsdienst, keiner hatte dafür eine Blaupause in der Schublade, die man rausholen kann. Was mache ich denn, wenn alles kaputt ist? Und da sind meine ADHSler und ADHSlerinnen sind total über sich hinausgewachsen, weil das waren die, die sind dann ganz ruhig geblieben, ganz fokussiert und hatten ganz kreative Lösungsideen. Das war fantastisch, da war das überhaupt keine Krankheit mehr.
Weil sie ja auch die Gabe dieser Fokussierung auf der anderen Seite genau wieder haben, ne? So, jetzt habe ich vielleicht endlich meine Diagnose. Also wie sieht dann eine Hilfe für jemanden aus?
Ich glaube, was wichtig ist, für unsere Hörerinnen und Hörer zu verstehen, dass für viele Patientinnen und Patienten jetzt überhaupt erstmal ein Prozess des Verstehens beginnt. Also es ist nicht so, dass ich sage, so, ich habe jetzt die Diagnose und da gibt es ein Rezept und 2 Wochen später ist alles gut. Oft sagen mir die Patientinnen und Patienten, sie wussten schon immer, dass sie anders sind. Und plötzlich ergeben viele Erfahrungen aus dem eigenen Leben einen Sinn. Danach kann man dann gemeinsam schauen, welche Schwierigkeiten bestehen aktuell und welche Hilfen passen. Das kann dann Psychoedukation, Coaching, Psychotherapie sein, praktische Alltagsstrategien und gegebenenfalls eben auch eine medikamentöse Behandlung umfassen.
Und da sind wir beim nächsten Stichwort, Medikamente. Wie kann man denn Betroffenen die Angst vor Medikament nehmen?
Diese Skepsis, die höre ich immer wieder. Und sie ist natürlich auch, wenn man sozusagen in die Medien schaut, völlig verständlich. Deshalb ist Aufklärung so wichtig. Und dafür, das kann ich zum Beispiel auch nicht anders machen, dafür nehme ich mir sehr viel Zeit. Es gibt Untersuchungen, die besagen, dass 56% aller Erwachsenen im ersten Jahr nach Beginn der Stimulantientherapie die Therapie wieder abbrechen. Das ist, finde ich, eine Katastrophe. Und deswegen, man muss wirklich erstmal erklären, das mache ich an Schaubildern und Tafeln, die ich bei mir in der Praxis habe, was ist ADHS? Man muss diese Stoffwechselstörung im Gehirn erklären. Wissen Sie, ich bin ja auch Diabetologe. Und wenn jetzt ein Patient, wenn ich den erstmals einen Diabetes diagnostiziere, dann erkläre ich dem auch genau, was passiert da mit dem Insulin und was gebe ich dir für Medikamente und wie wirken die. Und genau so muss ich es beim ADHSler eben auch machen. Ja? Ich muss das sorgfältig prüfen und ich muss auch klar sein, du, mir zuliebe musst du die Medikamente nicht nehmen. Ja, wichtig ist, dass die Betroffenen eine informierte Entscheidung treffen können und eben nicht aufgrund von irgendwelchen Vorurteilen auf eine möglicherweise hilfreiche Behandlung verzichten. Und ich habe so einen Therapie-Zielebogen entwickelt, bevor die von mir das erste Mal, die gehen erst nach der dritten Sitzung überhaupt mit dem Rezept raus. Und ich habe so einen Bogen entwickelt, einen Therapie-Zielbogen, den kriegen die mit, wenn wir sagen, okay, das läuft auf eine medikamentöse Behandlung hinaus. Und dann müssen die sich genau überlegen, woran würde ich denn überhaupt merken, dass das Medikament wirkt. Und dann kann ich sozusagen mit denen durchgehen und kann sagen, das ist ein realistisches Therapieziel. Oder, nee, weißt du was, also die Superpille, die habe ich nicht im Angebot. Und ich habe schon da drin stehen, dass wir nach 3 Monaten erst tatsächlich die Therapiezielerreichung überprüfen. Eine Patientin sagte mir mal, wissen Sie, Dr. Rudolph, das hat eine ganze Weile gedauert, bis das Medikament sich zurechtgeruckelt hat. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also ein realistisches Erwartungsmanagement und ein Informed Consent, das sind meine Therapierezepte, wenn Sie so wollen.
Und würden Sie sagen, nicht nur das Medikament ist wichtig, sondern auch eine Therapie, Selbsthilfegruppen?
Ganz, ganz wichtig. Also gerade die neue Leitlinie schreibt es auch nochmal vor, eine multimodale Therapie. Aber Medikamente sind einfach tatsächlich bei den allermeisten Patienten mit ADHS, das muss ich schon ganz klar sagen, sind die wichtig, weil sie eben direkt an den biologischen Ursachen sozusagen, an dieser Stoffwechselstörung im Gehirn ansetzen. Und es ist schon fantastisch, das zu sehen. Viele Betroffene berichten, dass sie sich zum ersten Mal im Leben wirklich besser konzentrieren können, dass sie weniger überfordert sind, dass sie ihren Alltag strukturierter bewältigen. Medikamente heilen ADHS nicht, aber sie können die Voraussetzungen schaffen, andere Strategien, eben wie zum Beispiel Psychotherapie, erfolgreich umzusetzen. Zum Beispiel auch, weil sie das Gefühlserleben auch stabilisieren. Gerade Patientinnen, die zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung haben und ein ADHS oder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und ein ADHS, die werden ganz oft durch die Simulantientherapie überhaupt erst psychotherapiefähig.
Was sagen Sie zum Thema Nebenwirkungen?
Also, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den sage ich immer vorher. Ich sage also, wissen Sie was, was ist denn an Nebenwirkungen zu erwarten? Erstmal, es ist ja tatsächlich kein Beruhigungsmittel, sondern es ist ein Stimulanz. Es ist so ähnlich wie ein Amphetamin. Tatsächlich ist es eher ein Appetitzügler. Gerade im Kindes- und Jugendalter ist das einer der Gründe, warum man manchmal die Therapie sogar beenden muss, weil die Kinder einfach nicht mehr essen. Das ist bei den Erwachsenen so krass praktisch nie der Fall. Aber man muss nach dem Essverhalten schauen, wobei es tatsächlich genau andersrum ist. Wissen auch viele nicht. Viele denken ja an den Zappelphilipp oder den Suppenkasper. Das sind ja so dünne, spillerige Jungs. Tatsächlich ist es aber so, dass viele meiner ADHS-Patienten eher übergewichtig sind. Auch das habe ich lange gar nicht verstanden. Bis ich mir mal erzählen habe lassen, ja, wie strukturieren die denn ihren Tag und ihr Essen? Wissen Sie, ich setze mich zum Beispiel mit meiner Frau am Wochenende zusammen und wir gucken die Prospekte durch. Guck mal so, was ist im Angebot, was gibt's die Woche zu essen? Und dann kaufen wir das ein und dann kochen wir das. Das kann ein ADHSler nicht. Der ist völlig hyperfokussiert, der kommt dann am Montagabend todmüde von der Arbeit heim, hat den ganzen Tag das Essen vergessen, geht an den Kühlschrank, der ist aber leer, weil er ja nichts eingekauft hat. Dann hat er aber riesen Hunger und dann verschlingt er Fastfood große Mengen in kurzer Zeit. Und das normalisiert sich. Das heißt, Übergewichtige können tatsächlich abnehmen, weil sie strukturierter essen. Aber das finde ich eher einen positiven Aspekt. Dann gibt's Kopfschmerzen. Das ist oftmals aber nur am Anfang und geht dann weg. Schlafstörungen gibt es als Nebenwirkung. Das ist aber meistens, wenn man es zu spät nimmt. Ne? Wobei manche tatsächlich das auch so ein bisschen zum Einschlafen nehmen, um das Gedankenkino auszuschalten, wenn man nicht einschlafen kann. Darüber kläre ich die Patienten ganz in Ruhe auf. Ich nutze da tatsächlich, obwohl ich das juristisch nicht muss, einen schriftlichen Aufklärungsbogen und wir gehen wirklich alle Indikationen, alle Kontraindikationen und alle Nebenwirkungen durch. Und ich finde es schön, wir unterschreiben dann am Ende zusammen. Gar nicht, weil ich das juristisch muss, sondern weil ich dem Patienten auf Augenhöhe begegnen will und sage, wir zwei, du Patient, ich als dein Therapeut, wir schließen jetzt einen Pakt und wir unterschreiben das und wir begeben uns zusammen auf eine spannende Reise und gucken, wie diese Medikamente bei dir wirken, welches Medikament du brauchst und welche Dosierung.
Nochmal gerade zum Thema Frauen. Jetzt springen wir wieder so ein bisschen. Sie haben ja diese eine Patientin zitiert, die gesagt hat, bei mir wurde das ADHS sozusagen nicht therapiert, sondern diszipliniert. Ja. Worauf können Eltern denn auch achten, gerade bei ihren Mädchen?
Wenn Sie mich fragen, worauf sollen die Eltern achten? Denken Sie an Pippi Langstrumpf oder denken Sie an die rote Zora? Ja, also eben nicht nur, aber auch nicht nur auf Zappeligkeit achten, klar auch auf Tagträume oder Vergesslichkeit, aber auch auf chaotische Organisation, emotionale Empfindlichkeit oder eben große Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben. Eine Patientin erzählte mir mal unter Tränen, die hatte ein ganz unauffälliges Zeugnis. Ich gucke mir auch immer die Grundschulzeugnisse an. Und habe ich gesagt, wissen Sie, Frau, sowieso, wenn ich mir Ihr Zeugnis angucke, das ist total unauffällig. Und dann sagte sie, ja, das liegt aber daran, dass meine Mutter sehr streng war. Und ich hatte überhaupt keine Freundin in der Schulzeit. Dann habe ich gesagt, Sie sind doch ein sympathischer Mensch. Warum hatten Sie keine Freundin? Ja, das lag daran, ich dürfte erst raus zum Spielen, wenn ich alle Hausaufgaben hatte und wenn der Ranzen für den nächsten Tag gepackt war. Und das war meistens erst so gegen 6 und da waren die anderen Mädels alle schon drin. Die hat so schrecklich geweint. Ich fand es so furchtbar. Und insofern, mein Tipp ist einfach wirklich aufmerksam sein, sich die Kinder aufmerksam anschauen, Rollenmuster wirklich auch zu hinterfragen aktiv und andererseits natürlich auch nicht jedes Verhalten sofort als Krankheit bewerten.
Wie begegnen Sie denn Menschen, die so ein bisschen abfällig sagen, sie verschreiben nur Drogen, das ist eine Modekrankheit, ach ja klar, jetzt hat's ja jeder. Also
ich versuche mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und Fallbeispiele zu schildern, die persönliche Betroffenheit haben, weil oftmals nutzt es da nichts, auf eine wissenschaftliche Leitlinie zu verweisen oder auf Studienergebnisse. Als ich damals 2005 in der Klinik in Bad Salzig angefangen habe, ich habe den ersten stationären Behandlungsschwerpunkt für Menschen mit ADHS im Erwachsenenalter gegründet. Da war natürlich auch das SWR-Fernsehen da. Und dann riefen mich auch viele Patienten damals an oder Menschen an, die den Fernsehbericht gesehen hatten. Und ich erinnere mich an eine Dame, die war 72. Die war sehr, sehr schamgeplagt, mich anzurufen. Aber sie hat gesagt, ja, so wie ich das erzählt habe, sie erkennt sich da wieder. Und ob sie mal kommen dürfen. Da habe ich gesagt, klar, kommen Sie vorbei. Und dann haben wir lange geredet. Und es war sehr, sehr deutlich, dass sie, also da war nie die Diagnose gestellt worden. Sie hat auch vieles in ihrem Leben, hatte sie so arrangiert, dass es gut kam, eben typisch Frau. Und trotzdem hat sie eben zunehmend gelitten unter der Schwierigkeit, sich nicht konzentrieren zu können. Und dann habe ich diese Frau behandelt. Und glauben Sie mir, die kam nach 2 Wochen wieder und war so tränenüberströmt. Und ich habe gedacht, oh Gott, was habe ich da falsch gemacht und was ist denn? Ich konnte sie kaum beruhigen. Und wissen Sie, was die Frau gesagt hat? Mit 72, sie hat das erste Mal in ihrem Leben ein Buch gelesen. Und nicht, weil sie eben zu doof war, ein Buch zu lesen, auf Deutsch gesagt, sondern weil sie das erste Mal sich konzentrieren konnte. Und weil sie das erste Mal nach der 10. Seite noch gewusst hat, was auf der 1. Seite steht. Und nicht, wenn sie das 5. Mal angefangen hat, das Buch frustriert in die Ecke geschleudert hat. Und ich habe so viele Schicksale, wo das so ein Gamechanger war. Nochmal, das ist kein Wundermittel und man braucht auch, vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu, auch weitere Therapiebausteine. Aber wo diese Medikation ein dermaßener Gamechanger war im Leben, dass die Menschen mir sagen, es gibt ein Leben, bevor ich die Medikamente genommen habe und danach. Und das ist so eindrücklich, dass ich wirklich da sehr engagiert für kämpfe, dass wirklich jeder, der das hat, dass es auch diagnostiziert wird und dass der auch eine ihm adäquate Therapie bekommt.
Sie haben gerade gesagt Bausteine. Wollen Sie da nochmal drauf eingehen?
Ja, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, das nochmal zu sagen. Wie gesagt, die Medikamente sind zwar oft die Basis, aber die reichen praktisch nie aus. Sehr wichtig sind Wissen über die Erkrankung, dann eine spezielle Psychotherapie, ein ADHS-Coaching durch erfahrene ErgotherapeutInnen und praktische Hilfsmittel wie Kalender, Erinnerungsfunktionen, feste Routinen, aber auch ganz basale Dinge. Das darf man auch nicht vergessen, wirklich wie ausreichend Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Flüssigkeit und ganz wichtig, Sie haben es eben gesagt, das Verständnis, ein unterstützendes Umfeld. Die können einen ganz großen Unterschied machen und außerdem empfehle ich eigentlich immer den Anschluss an eine Selbsthilfegruppe. Bei uns hier im Raum Koblenz-Neuwied ist das Juvemus, das ist eine ganz hervorragende Selbsthilfegruppe oder eben auch ADHS Deutschland oder wir haben hier in Koblenz eine Selbsthilfegruppe von einer sehr engagierten Betroffenen, von der Petra Hausmann, mit der ich zusammenarbeite. Und bei einigen Patienten gibt es ja auch die DIGAs, die digitalen Gesundheitsanwendungen, also Apps auf Rezept. Da gibt es für Erwachsene in Deutschland 2 zugelassene Präparate, Atexis und Orico. Und die können auch, und das ist eine wichtige Botschaft, die können auch vom Hausarzt verordnet werden und auch schon beim Verdacht. Das heißt, das empfehle ich oft den Patienten, um die Wartezeit zu überbrücken, bis sie tatsächlich dahin kommen. Da ist auch schon nochmal so ein diagnostische Schritte. Also das ist wirklich was, was man den Menschen mit gutem Gewissen empfehlen kann und wo die Hürde auch sehr niedrig ist. Nochmal, das kann auch jeder Hausarzt verordnen. Da muss man nicht zum Facharzt.
Wie finden Sie denn hier bei uns in der Region rund um Koblenz? Wie ist denn die Versorgung für Betroffene? Sind wir hier ganz gut aufgestellt oder eher nicht so?
Ja, wir haben einige, gerade hier in Koblenz, einige sehr engagierte psychologische Kolleginnen und Kollegen, die sich wirklich richtig reinhängen, die auch berufspolitisch und gesundheitspolitisch aktiv sind. Die sind richtig klasse, aber die sind natürlich auch völlig überlaufen. Wir haben im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin die Johanniter mit der Tagesklinik, mit dem Johanniter-Zentrum. Die Frau Dr. Pollitt ist ein absoluter Crack und macht auch viele Veranstaltungen. Im Dezember machen wir bei ihr in der Klinik eine Veranstaltung auch zum Thema ADHS. Also Aber im Prinzip ist es wirklich die Ochsentour. Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse, bei der Landespsychotherapeutenkammer nach den Therapeutinnen und Therapeuten und rufen an, lassen sich auf Wartelisten setzen. Und mein Tipp, rufen Sie auch immer wieder an. Das ist einen besseren Tipp, habe ich leider auch nicht.
Der Vortrag am Donnerstag, was ist denn da so Ihr Wunsch oder Ihr Ziel? An wen richtet er sich? Was sollen die Leute vielleicht so mitnehmen, die kommen?
Ach, ich bin sehr froh über diese Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk hier der Uni Koblenz. Da haben wir letztes Jahr schon eine schöne Veranstaltung gemacht zum Thema Prokrastination. Der Veranstalter ist zwar das Studierendenwerk, aber wirklich, ich lade alle, die hier zuhören, die sich für dieses Thema ganz herzlich ein. Es geht noch einen Schritt weiter. Wir haben jetzt viel über ADHS gesprochen. Es geht im Prinzip um Neurodiversität. Da gibt es auch noch andere Themen wie Autismus zum Beispiel. Also, dass man einfach versteht, dass nicht jeder, der anders tickt, gleich psychisch krank ist und wieder auf Spur gebracht werden muss. Das ist eigentlich meine Botschaft. Und ich lade alle ganz herzlich ein, meine Themen oder was ich Ihnen mitgeben möchte oder was ich erläutere, ist, ADHS ist keine Modeerscheinung, sondern eine wissenschaftlich gut belegte Erkrankung. Die zweite Hauptbotschaft, die ich mitgeben möchte am Donnerstag, viele Erwachsene, insbesondere Frauen, bleiben jahrelang unerkannt und erhalten deshalb unnötig lange keine passende Hilfe. Und die dritte Botschaft, und damit möchte ich auch enden, einfach was Positives noch. ADHS ist gut behandelbar. Eine Diagnose bedeutet für viele Betroffene nicht ein Etikett, sondern eine Chance auf ein besseres Verständnis ihrer eigenen Biografie.